Wie würdet ihr den Satz vollenden? Jesus ist dazu gekommen, Komma, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Jesus ist dazu gekommen, die Menschen zu retten. Jesus ist dazu gekommen, das Wort Gottes zu predigen. Jesus ist dazu gekommen, um das Reich Gottes aufzurichten. Jesus ist dazu gekommen, um am Kreuz unsere Schuld zu tragen. Jesus ist dazu gekommen, um den Tod zu besiegen. Jesus ist dazu gekommen, um uns zu versöhnen mit Gott. Und vieles andere würde uns vermutlich einfallen. Dazu ist Jesus alles gekommen. Fragen wir ihn selbst und wir finden 3 Antworten. Zum Beispiel in Markus 10, da wo sich die Jünger gerade streiten, wer der Wichtigste von ihnen ist, da sagt Jesus über sich selbst als dem Menschensohn: Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil. Er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben, als Lösegeld für die vielen, vielen Menschen. Oder in Lukas 19, da wo er in Jericho Zachäus, dem Zolleinnehmer, begegnet, sagt er ganz am Ende über sich selbst: Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Eine Rettungsmission. Und in Lukas 7, Vers 34, sagt Jesus über sich selbst: Der Menschensohn ist gekommen, er aß und trank. Vielleicht findet ihr die Auswahl etwas ungewöhnlich. Ich finde sie überhaupt nicht ungewöhnlich, denn ich glaube, die ersten beiden Aussagen von Jesus sagen etwas über seine Absicht, über das Ziel, warum er da ist, über das, warum bin ich gekommen. Und der dritte Vers sagt etwas über den Weg, über sozusagen die Methode der Rettungsmission von Jesus. Menschensohn ist dabei ein Begriff, den Jesus wählt, eine Figur aus dem Alten Testament, die so etwas ist wie der Retter des Volkes Gottes, der Richter der Welt, der sein Volk wieder aufrichten soll, also vorzustellen so etwas wie ein Superheld der Vorantike. Zudem passt jedenfalls irgendwie Party feiern, Essen und Trinken oder sonstige Sachen nicht so wirklich dazu. Deswegen steht dieser Vers auch in einem Zusammenhang. Jesus sagt ihn, ja, das stimmt, aber er sagt eigentlich, er nimmt etwas auf, was ihm zu Ohren gekommen ist, was die Menschen über ihn sagen. Da heißt es in 7, Vers 34: Der Menschensohn ist gekommen, er aß und trank, und deshalb sagt er über ihn: Seht doch, dieser Mensch ist ein Vielfraß und Säufer. Er ist befreundet mit den Zolleinnehmern und mit Menschen, die voller Sünde sind. Offensichtlich war das Bild, das zumindest die Gegner über Jesus hatten. Vielleicht waren auch Freunde oder Sympathisanten von Jesus mit dabei, die gesagt haben: So richtig so irgendwie das asketische Leben, das macht Jesus jetzt nicht so, so wie die Pharisäer oder Johannes der Täufer. Das Lukas-Evangelium ist voll von Stories, wo Jesus gerade mit Leuten beim Essen ist. Also wo Jesus sozusagen bei den Party-People ist. Gucken wir uns das an. Lukas 5 bekommt er eine Festeinladung beim Zolleinnehmer Levi. Lukas 7 bekommt er eine Essenseinladung bei dem Pharisäer Simon. Lukas 9 bereitet Jesus den Tisch für 5000 Menschen. Lukas 10 bekommt er eine Einladung bei Maria und Martha und da wird natürlich auch gut gegessen. Lukas 11 konfrontiert Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten bei einer Essenseinladung mit sich selbst. In Lukas 14 spricht Jesus bei einer Essenseinladung davon, dass man eigentlich nicht die eigenen Freunde, sondern auch mal die Armen einladen soll zu seinen Partys. In Lukas 19 lädt Jesus sich selbst ein zum Essen bei Zachäus. In Lukas 22 feiert Jesus mit seinen Jüngern ein besonderes Abendmahl. Und in Lukas 24, den letzten Versen des Lukas-Evangeliums, geht es gleich zweimal um Essen. Einmal ein besonderes Abendessen mit dem Auferstandenen in Emmaus. Und dann gibt's Fischbrötchen am Strand vom See Genezareth. Man hat den Eindruck, wenn man das Lukas-Evangelium durchliest, dass Jesus entweder gerade vom Essen kommt oder zum Essen geht oder beim Essen isst. Oder, dass er vom Essen erzählt. Lukas 15, das große Kapitel, wo es um das Verlorengehen, das Verlieren und das Wiederfinden geht, das Verlorengehen und gerettet werden geht, erzählt Jesus in drei Gleichnissen, Geschichten davon, dass jeweils am Ende eine Party steht. Das wiedergefundene Lamm, der wiedergefundene Groschen, jeweils steht da. Und so ist Freude im Himmel über einen Sünder, einen, der fern von Gott ist, der zu ihm findet. Und so auch in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Und so verwundert es auch nicht, dass Jesus nicht das Bild gebraucht, was wir ja oft doch im Hinterkopf haben, wenn wir uns den Himmel vorstellen. So einen gemischten Chor. Ich kenne das aus meiner Jugend. Meine Großeltern, die waren viele Jahrzehnte in einem gemischten Chor, die miteinander älter geworden sind. Und zu jedem runden Geburtstag sang der gemischte Chor. Und die Qualität hat sich über die Jahre war nicht gleichbleibend, sage ich mal. Und manchmal ist ja unsere Vorstellung vom Himmel so ein ewiges Halleluja. Ich singe irgendwas zwischen Tenor und Bass, stehe also irgendwo hinten rechts oder hinten links. Jesus gebraucht ein anderes Bild vom Himmel. Wenn Jesus vom Himmel redet, dann redet er von dem großen Gastmahl. Lukas 14, Matthäus 22. Oder er redet davon, in Lukas 13, für mich eines der schönsten Bilder über den Himmel. Es werden kommen aus Ost und West und aus Nord und Süd, die zu Tisch sitzen, liegen werden im Reich Gottes. Liegen, so war das bei den Römern, heute sitzen wir eher. Das ist Jesus' Bild vom Himmel. Wir sind in der Reihe Spiritualität im Alltag, beziehungsweise wir beenden heute die Reihe mit dem Feiern. Und Inspiration für diese Reihe war für uns das Buch von Richard Foster, Nachfolge feiern. Wir wollten in diesen Sommerwochen als Predigende hier im Christustreff einfach einmal einen Blick auf die unser Leben tragende Beziehung werfen. Wie gestalten wir unser Leben mit Gott, der uns das Leben gibt und der uns jeden neuen Tag gibt, mit dem, bei dem wir jeden Tag neu anfangen dürfen, zu dem wir kommen dürfen ohne Vorbedingungen und von dem wir uns verändern lassen dürfen. Unsere Beziehung zu Gott. Und dabei war uns wichtig, dass das keine geistlichen Übungen sind, in dem Sinne, dass sie uns mal den geistlichen Leistungsdruck so ein bisschen erhöhen sollen oder dass wir hier an unserer Selbstheiligung arbeiten. Sondern Richard Foster sagt in seinem Buch, wir stellen uns vor Gott, sodass er uns verwandeln kann. Und er bringt das Bild eines Bauern, der den Boden bereitet, der selber weiß, er kann nicht für das Wachstum sorgen. Aber er kann den Boden so bereiten, dass das Wachstum optimal passieren kann. Deswegen, wenn wir uns Spiritualität, unser geistliches Leben angucken, geht es nicht darum, unseren geistlichen Puls zu fühlen, sondern in unserem Leben den Boden zu bereiten, dass der Heilige Geist uns verändern kann. Wir haben über das Studieren gesprochen, über das einfache Leben, über die Beichte, über das Geführtwerden und manches andere mehr. Und es lohnt sich, manches davon nochmal nachzuhören, wenn ihr jetzt den Urlaub noch nicht hinter euch, sondern noch vor euch habt oder mal einen ruhigen Abend eine der Predigten nachzuhören. Heute also zum Abschluss feiern. Richard Foster sagt über das Feiern gibt die Kraft für die anderen geistlichen Übungen. Das Feiern ist sozusagen dazu da, das Leben in Balance zu bringen. Links der Alltag, da ist das Essen Nahrungsmittelaufnahme, um so ein bisschen Kalorien, damit man durchhält und nicht zusammenklappt. Und rechts, das ist nicht der Alltag, sondern das ist das, was das Leben in Balance bringt. Als Karin und ich geheiratet haben, wurden wir so in der Predigt, in der Hochzeitsvorbereitung gefragt, worauf wir uns am meisten freuen, im Blick auf die Ehe. Und wir hatten dieselbe Antwort, nur auf zwei unterschiedliche Fragen. Worauf freust du dich am meisten? Habe ich gesagt, auf den Alltag. Das Leben teilen, jeden Tag nicht mehr irgendwie Termine miteinander abmachen zu müssen, wann man sich sieht, sondern jeden Tag selbstverständlich beieinander zu sein. Und Karin hat auf die Frage, und worauf hast du am meisten Angst, gesagt? Auf den Alltag. Wenn alles so normal ist und wenn irgendwie nichts Besonderes und wenn man sich doch eher in, das kennen wir jetzt irgendwie, in Familienorga verliert und mal eben so den Tag managt mit WhatsApp und anderen Kurznachrichtendiensten. Bei mir wird gerade im Blick auf die Ehe und auf das Familienleben deutlich, wie wichtig es ist, das Leben in Balance zu bringen aus Alltag und Feiern. Der Alltag, da ist das Essen Nahrungsmittelaufnahme. Der Alltag, stellt euch das mal ganz breit vor, das ist der Job, das ist das Alltagsgefest, das Geschäft, das ist die Familienorga, das ist, sind die älter werdenden Eltern, das ist die Gemeindemitarbeit, ja, auch so eine Kultrat-Vorstandsklausur gehört eher auf die Seite der Arbeit, des Alltags, als auf die Seite des Feierns. Da gehört auch der Alltag mit Gott dazu. Also jeden Tag die Beziehung mit ihm nicht zu verlieren. Und es ist wichtig, das Leben in Balance zu bringen durch Feiern. Und auch da, denkt das mal ganz weit. Feiern, das ist der gemütliche Samstagsbrunch. Feiern, das ist der spontane Spaziergang mit einem Freund im Wald. Feiern, das ist das gemütliche Glas Wein mit Freunden am Abend. Feiern, das ist das über sich selbst lachen können. Feiern, das ist der Spieleabend, wo man sich und den anderen noch einmal ganz anders, vielleicht das wahre Ich, kennenlernt. Feiern, das sind die Geburtstage, die man nicht ausfallen lässt, auch wenn man ja dadurch irgendwie kennzeichnet, dass man älter wird. Feiern, das ist der Bestand, der geschaffte Führerschein, das geschaffte Semester. Feiern, dass eine besondere Feier, auf der ich war, war mit einem Alkoholiker, dass er gefeiert hat, 25 Jahre trocken. Wow, das war etwas Besonderes. Da ist nicht so viel Alkohol geflossen. Feiern, das ist das Jahresfest im Hauskreis, auch da mal innezuhalten und zu sagen, heute feiern wir und heute machen wir nicht Thema und heute sollen auch nicht unsere Herausforderungen im Leben im Vordergrund stehen. Feiern, auch ein besonderes Fest, das ich einmal mitgefeiert habe, war ein Jahr pornofrei. Und das zu feiern. Und nicht das einfach irgendwie unter dem Deckel zu halten, weil es ja auch irgendwie peinlich ist. Nein, zu feiern die Dinge, die es zu feiern gilt. Feiern, das ist der gedeckte Tisch, manchmal auch mitten im Alltag rausgenommen zu werden. Feiern oder die Begegnungen am Tisch verändern Menschen. Manchmal ist es tatsächlich nur dieses Stück Holz, das in der Küche steht, mit ein paar Stühlen drumherum, ein bisschen gedeckt, mehr oder weniger schmuckvoll. Dieses Möbelstück verändert Leben, verändert Menschen. Und ich möchte uns die Geschichte von Zachäus, die wir wahrscheinlich alle gut kennen, einfach einmal vorlesen, weil das so eine Geschichte ist, wo sich ein Leben verändert am Tisch. Aus Lukas 19. Dann ging Jesus in die Stadt Jericho hinein und wanderte durch sie hindurch. Da geschah etwas Besonderes. Dort lebte nämlich ein Mann namens Zachäus. Der war der oberste Steuereintreiber und er war sehr reich. Er hatte den starken Wunsch, Jesus zu sehen und kennenzulernen. Aber wegen der Menschenmenge war ihm das nicht möglich, denn er war klein von Statur. Da lief er ganz nach vorn und stieg auf einen Maulbeerbaum, um Jesus sehen zu können, denn er musste an dieser Stelle vorüberkommen. Und als Jesus dorthin kam, blickte er nach oben und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell vom Baum herunter, denn heute muss ich unbedingt als Gast in dein Haus kommen. Da kam er schleunigst wieder herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Und alle, die das sahen, regten sich auf und sagten, das ist doch unerhört. Bei einem Menschen, der bewusst gegen Gottes Willen verstößt, ist er als Gast im Haus eingekehrt. Doch Zachäus stellte sich hin und sagte zu Jesus, Herr, pass auf, ich gebe die Hälfte von dem, was ich besitze, den Notleidenden. Und wenn ich irgendjemandem zu viel abgenommen habe, werde ich es ihm vierfach wiedererstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist Gottes Heil zu dieser Familie gekommen. Ja, wirklich. Auch dieser Mann gehört ja zu den Nachkommen von Abraham. Genau dafür ist der ewige Menschensohn in die Welt gekommen. Er sucht und rettet die Menschen, die ihr Leben fern von Gott führen. Der Steuereinnehmer, der Zolleinnehmer, das war ein ganz schlimmer Finger der damaligen Zeit. Der Messias dagegen, und die Leute wussten ja, dass Jesus diesen Anspruch mit sich rumträgt, musste ein bewusster Gegner dieses Steuereinnehmers sein. Der Messias war nämlich, so wollte es das Verständnis der damaligen Zeit, dazu da, die Römer aus dem Land zu treiben und endlich wieder die alleinige Gottesherrschaft im Volk Gottes aufzurichten. Und der Steuereinnehmer war ein Kollaborateur mit den Römern. Das heißt, er hat sich nicht nur gegen sein eigenes Volk und für die Feinde des Volkes gestellt, entschieden, sondern er hat sich auch gegen Gott und für die Feinde Gottes gestellt. Das heißt, wenn Jesus wirklich Messias ist, dann sitzt er hier mit den Feinden Gottes an einem Tisch. Das ist das Unerhörte. Das hat die Leute damals zu Recht aufgeschreckt oder empört. Was hat Zachäus wohl gedacht auf dem Weg zum Haus? Hier steht nur, dass er sich freute, dass Jesus mit ihm gegangen ist. Hat er sich da schon seine Rede zurechtgelegt? Die Hälfte meines Besitzes und übrigens den anderen gebe ich vierfach zurück und so. Hat er gemerkt, dass er neben diesem heiligen Jesus sein Leben aufräumen muss? Keine Ahnung. Aber das Überraschende ist, dass Jesus zu ihm kommt, bevor Zachäus überhaupt irgendetwas, jedenfalls was wir wissen könnten, an Veränderung in seinem Leben sich vorgenommen hat. Bei Jesus ist jeder willkommen. Ich muss ihm nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann, dass ich mein Leben in den Griff bekomme, dass ich diese eine Sache, die ich jeden Tag weiß, endlich in den Griff kriege. Ich bin auch so bei ihm willkommen. Das war genau das Problem der Pharisäer damals und heute, und das ist das Problem des Pharisäers in mir, dass ich Vorbedingungen stelle für die Menschen, denen ich begegne, und dass mir das ganz leicht passiert. Dass ich Menschen taxiere und an ihrer Kleidung, an ihrem Alkoholkonsum, an ihren Freunden Entscheidungen treffe über das Leben eines Menschen. Dass mir wichtig ist, vorher zu wissen, dass jemand nicht die falschen politischen Ansichten hat oder womöglich eine falsche sexuelle Orientierung oder irgendwas. Wie schnell bin ich dabei, zu werten und zu urteilen? Bei Jesus ist das anders. Als Jesus bei Zachäus am Tisch sitzt, hat der sich noch kein bisschen verändert, sondern er wird durch die Begegnung mit Jesus verändert. Was muss das für eine Begegnung sein? Was muss das für ein Mensch gewesen sein, dieser Jesus, dass sich dieser Zolleinnehmer auf einmal völlig verändert? Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Und bei dir muss ich nicht bleiben, der ich bin. Wie heilsam diese Beziehung. Ist euch mal aufgefallen, dass wir, wenn wir vom Glauben reden, von Nachfolge sprechen? Wir sprechen nicht von Voraussetzung. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Glauben heißt nicht, wir müssen etwas mitbringen. Es ist etwas vorausgesetzt, dass wir im Glauben starten dürfen, dass wir Jesus begegnen dürfen. Nein, Glauben heißt Nachfolge. Wörtlich Jesus nachzufolgen, auf ihn zu schauen, die Geschichten von ihm zu lesen und uns vorzustellen, wie er heute in meinem Leben reagieren würde. Nachfolge, aber auch in dem Sinne, dass alles das, wo ich mir Veränderung in meinem Leben wünsche, nachfolgen kann, der Begegnung mit Jesus. Wir sind als Christen nicht heiliger als andere Menschen. Wir sind auch nicht besser oder irgendwie moralisch integrer oder irgendetwas. Aber wir haben den kennengelernt, der uns verändert hat und der uns verändern kann. Dazu gibt es uns Christen in der Welt. Nicht, dass wir uns zurückziehen in unsere Räume, die Fenster schließen und Lobpreis für uns feiern. Auch nicht dafür, dass wir die Welt retten mit ihren Problemen, von denen wir ein Teil sind. Sondern dazu gibt es uns Christen in der Welt, dass wir Menschen auf ihn hinweisen, der die Welt retten kann und retten wird am Ende der Zeiten. Kannst du das glauben, dass Jesus dich verändern kann in der Sache, die dir jeden Tag vor Augen steht und wo du dir Veränderung wünschst? Kannst du das glauben, dass Jesus dich gebrauchen will, damit andere durch dich ihm begegnen und heil werden können? Teen Zone hat das erlebt am vergangenen Freitag und davon möchte Aaron erzählen.
Hallo nochmal. Genau, ihr kennt sicher alle Teen Zone. das ist die Jugendgruppe vom Christustreff. Und genau, wir sind haben ein ganz tolles Mitarbeiterteam, von dem ich glücklicher Mitarbeiter sein kann. Und genau, wir haben am Freitag 3 Captains verabschiedet, die bald uns verlassen werden. Und danach wollten wir eine kleine Aftershow-Party machen mit den Mitarbeitern. Und wir haben gesagt, ja, wir gehen nach Marburg in die Stadt rein und setzen uns irgendwo hin und quatschen dann noch ein bisschen und haben Zeit zusammen. Genau, wir haben uns dann in die Nähe von der LAN, ein bisschen weiter weg von den ganzen Studenten gesetzt. Und über von uns auf der Straße hat irgend so ein Typ Gitarre gespielt und gesungen. Und wir dachten uns, ja, es wird doch cool mit ein bisschen Hintergrundmusik. Dann haben wir so sind wir für uns ein bisschen gewesen. Und dann kam dieser Typ später zu uns rüber und hat so gefragt, ja, hallo, ihr habt ja, es ja, scheint ja eine tolle Stimmung bei euch zu sein. Darf ich euch ein Lied vorspielen? Oder mit euch ein Lied singen? Und wir waren alle ein bisschen skeptisch zuallererst und dann dachten wir, ja, warum denn nicht? Dann hat er irgendein Lied mit uns gesungen, ich weiß leider nicht mehr welches. Benny hat begeistert mitgesungen. Ich kannte den Text nämlich nicht. Danach wollte er gehen, aber hat dann trotzdem noch ein bisschen angefangen zu reden. Hat sehr gerne geredet und hat uns gefragt, wer wir sind. Wir haben erzählt, ja, Jugendgruppe von Christustreff und so weiter. Haben erzählt, was wir so machen. Und er hat dann erzählt, dass er gerade in Marburg ist und jetzt bald ein Studium anfangen will, irgendwas mit Deutschsprache, was auch immer, um später Immigranten zu helfen, die hier mit den Formalien und der ganzen höheren Sprache, mit der die konfrontiert werden, zu helfen und denen ja die Immigration zu erleichtern. Und man hat wirklich gemerkt, dass der ein Herz dafür hatte und der hat da wirklich aus voller Leidenschaft geredet und ehrlich geredet vor allem. Das war richtig cool mitzusehen. Und als der so geredet hat, hatte ich irgendwie den Impuls oder habe ich das Gefühl gehabt, hey, wäre doch cool, wenn wir später noch für ihn beten und ihn dann irgendwie so vielleicht in sein Studium oder in seinen Beruf schicken dann später. Genau, und dann, als er dann gehen wollte, habe ich so zu Benny geguckt und habe so gemacht, so, Genau, weil, keine Ahnung, vielleicht hat ja Benny auch irgendwas gehabt. Und Benny so, ja, ja, geh doch. Und ich wusste sowieso, es ist ein sicherer Rahmen. Wir sind doch alle Teamsong-Mitarbeiter und die Mehrheit. Also alles gut. Und dann habe ich den noch gefragt, ob wir vielleicht für ihn beten können. Und er so, ja, voll gerne. Ich find's immer cool. Die positiven Vibes nehme ich immer gerne mit. Das war sehr, sehr cool. Also der war total offen und hat sich dann ein bisschen weiter weg von uns hingesetzt und wir haben dann so eine kleine Gebetsgemeinschaft gestartet und haben vor allem für seine musikalische Begabung gedankt und für seine Leidenschaft für die Immigranten. Und ja genau, haben das so Gott hingelegt im Gebet. Und ich habe dann nochmal die Augen geöffnet. Er saß dann ganz nah bei uns, hat so geschaut, was machen die denn da? Und dann, bevor ich abgeschlossen hat, er dann angefangen zu beten. Und also nicht so ein Kurzgebet, sondern hat echt selber wirklich geredet und hatte, hey Gott, ja, also hat gesagt, ja, ich danke dir, dass ich bei dieser Gruppe sein darf. Ich fühle mich echt wohl hier und ich fühle mich mega gewertschätzt von diesen Leuten, wie in keiner anderen Gruppe zuvor und die haben echt eine tolle Ausstrahlung und so weiter. Also das war richtig, richtig cool. Genau, und dann haben wir abgeschlossen und er ist gegangen. Was jetzt das Coole davon war, dass wir in Teenzone an dem Abend das Thema Glaubenserfahrungen hatten und als Mitarbeiter davor noch einen Wert von unseren 6 Werten, die wir vertreten wollen als Teenzone, besprochen haben, nämlich den Wert Wertschätzung. Wie können wir Leute in Teenzone oder in unserer Umgebung wertschätzen? Und das hat einfach mega, mega cool dazu gepasst. Erstens wegen den Glaubenserfahrungen und zweitens wegen der Wertschätzung. Genau, es war ein sehr cooles Erlebnis.
Danke, Aaron. Es muss nicht immer ein fein gedeckter Tisch sein, wo man die Liebe Gottes weitergeben kann. Manchmal reicht nur ein Bier an den LAN-Terrassen. Wie schön. Ein reich gedeckter Tisch, der steht auch vor uns. Nachher im Gottesdienst wollen wir miteinander Abendmahl feiern. Und eins der schönsten Abendmahlsbilder, das ich kenne, ist dieses von dem arabischen Christen Sliman Mansur. Lord's Supper heißt das. Da sitzt Jesus mit seinen Jüngern auf der Dachterrasse mit einer großen Schüssel vor sich, wo all die Kräuter drin sind, die auch beim Auszug aus Ägypten da waren, die zum Passafest dazugehören, eine große gemeinsame Schüssel. Und Jesus bricht gerade das Brot und spricht diese Worte, die dieses gemeinsame Abendessen zu einem ganz besonderen damals gemacht haben müssen für die Jünger und auch für uns heute. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Wenn wir Abendmahl feiern, dann dürfen wir schmecken und sehen bis ins tiefste Innere hinein, wenn der Traubensaft so spürbar hineingeht in den Körper. So dürfen wir Jesus aufnehmen in unser ganzes Leben, auch an die dunkelsten Stellen. Wir dürfen ihm seine Liebe und seine Hingabe glauben. Jesus kommt ganz in unser Leben. Und dann, wenn wir nachher zum Abendmahl gehen und irgendwo zwischen Kreuz und Abendmahlstisch sind, dann dürfen wir das auch noch einmal besonders in den Blick nehmen. Seht das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und seht seine Hingabe. Das Kreuz ist leer. Die Schuld ist vergeben. Jesus ist auferstanden. Deshalb ist das Abendmahl ein Fest. Amen.